Ausgabe 291. Die wichtigsten Erkenntnisse und Strategien fürs Sprechen, nicht nur fürs Sprechen, fürs effektive, gute Gespräch oder Gespräche führen oder Reden führen oder wo immer du unterwegs bist, bei Kleinunternehmen, auf der Bühne, als Speaker, Coach. Geschichten bilden das Fundament und heute geht es genau darum, dass du gut sprechen kannst, gute Geschichten erzählen kannst. Vier wichtige Strategien, es wird unglaublich spannend. Bleib dran.
Herzlich willkommen zum Podcast Der Rednercode mit Bruno Erni und Thomas Skipwith. Perfekt für Führungskräfte, Speaker und Trainer.
Schon oft ist die Rede von Patricia Fripp in unseren Podcasts gewesen. Sie ist eine renommierte Speakerin und wir können viel lernen von ihr. Sie ist ja schon oft ausgezeichnet worden. Thomas, aber in der heutigen Ausgabe geht es um ein wichtiges Thema, um die wichtige Strategie für effektives Sprechen und vor allem auch Geschichten erzählen. Und Patricia hat ja viel zu erzählen. Aber bevor wir ins Thema eintauchen, wo kommt sie her? Warum macht sie das Thema so relevant?
Ursprünglich kommt Patricia aus England. Sie hat auch einen schönen britischen Akzent. In einem Meer von Amerikanern. Ja, also sie lehrt in den USA. Also sie ist auch dort Mitglied bei der National Speakers Association, war schon Präsidentin dieses Verbandes, ist Speech Coach, wurde schon, wie du sagtest, ausgezeichnet als Certified Speaking Professional, CSP abgekürzt, und auch von ihren Kolleginnen und Kollegen in die Hall of Fame aufgenommen. Also das werden nur Mitglieder, die wirklich viel Erfolg haben, viel mitgearbeitet haben und die von den anderen als gute Rednerinnen und Redner anerkannt werden. Das Kernthema, das sie hat, ist Storytelling. Witzigerweise weiß ich von ihr, ich habe sie mal live erlebt an einer Konferenz in den USA, dass sie als Coiffeuse angefangen hat, Friseure.
Haarschneiden.
Ja, genau. Und kurz, bei mir jetzt nicht mehr nötig. Die ja ein aktuelles Foto schon mal wieder bei mir gesehen haben. Aber dennoch, ja, also diese Person, die Haare schneiden, also Friseure, die reden viel. Oder, ja, und manche Kunden gehen sogar dahin, weil die Friseurin dann so gute Geschichten zu erzählen hat. Und die hört auch viel, ja, weil auch die Kundinnen und Kunden erzählen natürlich Geschichten. Und dann hat sie das weitergetragen und irgendwann mal wurde sie dann eingeladen von dem Verband der Friseure. Sie sollte einen Vortrag halten an der Konferenz der Friseure.
Okay.
Sie gemacht, war so gut angekommen, dass jemand sie gefragt hat, da noch für weitere solche Reden. Das hat sie dann gemacht, hat die Tour angefangen, hat sich dann damit auseinandergesetzt, wie kann man öfter auf der Bühne auftreten und damit auch Geld verdienen. Und so ist sie vor Jahrzehnten in dieses Geschäft eingestiegen als Speakerin, als jemand, der sein Geld oder einen wesentlichen Anteil seines Geldes, seines Lohnes mit Reden von der Bühne verdient.
Okay, und sie sagt, so zum Starten gibt es so einen Hinweis, ich muss mich auf was ausrichten, ich muss einen Fokus halten. Und worauf sagt sie denn, muss ich den Fokus halten bei Storytelling?
Auf das Publikum.
Ach so.
Also mach eine Publikumsanalyse. Überleg, mit wem du sprichst. Also ganz simple Analogie. Wenn ich jemanden in Frankreich ansprechen will, überlege ich mir, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es ein Franzose ist. Französisch. Ja, sonst versteht er mich nicht. Ah ja, ich war jetzt gerade in Holland. Ja, klar sprechen die fließend Englisch. Nur du glaubst nicht, wie gut das ankommt, wenn du sie auf Holländisch begrüßt und auch auf Holländisch verabschiedest. Also tot sind's. Ja, dann fliegt man die fast aus. So, dann ein breites Lachen auf dem Gesicht. Und es war wunderbar in Erinnerung. Ja. Also hier genau das Gleiche. Du überlegst dir, wenn du auf die Bühne eingeladen bist, wer ist dein Publikum?
Okay. Also Relevanz, auch wenn ich mich da einbringe, natürlich, gibt es irgendwie eine Brücke, die ich machen kann zum Zuhörer oder so?
Ja, also versuch dich in den Zuhörer hineinzuversetzen. Das hatte schon Dale Carnegie in seinem berühmten Buch, wie man Freunde gewinnt und Leute überzeugt. So ähnlich der Titel ist mir jetzt auf Deutsch entfallen. Und Dale Carnegie ist ganz berühmt dafür, dass er sagt, okay, versetz dich erst in die Schuhe des anderen, bevor dass du versuchst, mit ihm zu kommunizieren oder ihm etwas zu verkaufen. Da ist natürlich auch interessant zu überlegen, okay, was hat dieses Publikum, was haben diese Personen im Publikum für Bedürfnisse, was für Erwartungen haben sie und welche Erfahrungen haben sie schon gemacht, um dann eben deinen Inhalt, deine Vortragsweise, deine Struktur auf dieses Publikum anzupassen.
Okay. Also ich glaube, es braucht ja viele Fragen dazu, um die Brücke schlagen oder auch Beispiele natürlich.
Ja, genau. Und diese Brücke, du erreichst das Publikum mit guten Geschichten. Das lässt die Zuhörer nochmal erleben, fühlen und reflektieren, was da abgeht, was du ihnen erzählst, anstatt dass sie einfach so eher passiv zuhören oder im schlimmsten Fall online passiert ja das oft, dass sie dann auf einem zweiten Bildschirm, Second Screen auf Englisch, irgendwelche E-Mails beantworten.
Also es ist immer noch das gleiche Interesse wecken, Fragen stellen, Geschichten bauen. Und dann braucht es ja irgendwo auch einen Schlüssel, eine Kernbotschaft, oder? Die muss ich ja irgendwie entwickeln. Und wie wichtig ist das jetzt, den weiteren Fokus da drauf zu legen, oder wie finde ich das?
Ja gut, es ist mit Arbeit verbunden, dass du eine klare Hauptbotschaft herausschälst. Und jetzt je nachdem, wie oft dass du die Rede hältst, wenn du sie mehrmals hältst, kann es gut sein, dass du das dann wie bei einem Diamanten noch zurechtschleifst. Oder aber auch, wenn du die Rede nur einmal hältst. Also je klarer du deine Hauptbotschaft formulieren kannst, umso besser. Das ist mit Arbeit verbunden. Das ist so wie der Leitstern. Also, wenn ich dich frage, Martin Luther King hat vor ungefähr 70 Jahren beim Lincoln Memorial in den USA, dort wo dieser berühmte Spiegelteil ist, ja, der ist jetzt in den Medien, weil der jetzige amerikanische Präsident ist nicht so zu finden damit, dass der jetzt nicht so schön spiegelt, sondern er ist anscheinend blau oder grau. Dort hat Martin Luther King eine Rede gehalten und hat dort eine klare Hauptbotschaft von sich gegeben. Magst du dich erinnern, was seine Hauptbotschaft möglicherweise war?
Natürlich, ich glaube, du magst dich sogar erinnern, wie oft er das gesagt hat. I have a dream, ich habe einen Traum.
Ja, genau. Ja, ich habe einen Traum, I have a dream. Er hat das in 2,5 Minuten, hat er das 8-mal wiederholt.
Unfassbar. Oh,
Ja.
wow.
Aber genau
Okay.
deshalb erinnern wir uns, ja, das ist ja dann der Witz im Ganzen. Und wenn du so willst, kann man natürlich auch schauen, was Marketingleute machen. Die versuchen uns auch irgend so einen Slogan einzuhämmern. Also von früher gibt es noch so Slogans wie Esso, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Oder Mercedes, der gute Stern auf allen Straßen, irgendwie sowas. Ja.
Ja, genau, stimmt.
Aber das ist genau die Idee. Ja. Sie versuchen so eine Hauptbotschaft dir mitzugeben. Und ich sage jeweils meinen Teilnehmenden in meinen Trainings, die Hauptbotschaft soll so sein, dass derjenige, der dann aus dem Raum rausgeht, jemanden im Gang trifft und gefragt wird, und worüber hat der mein Skipper gesprochen, dass der dann genau diesen einen Satz sagt, diese Hauptbotschaft von sich gibt.
Das ist super. Also es ist wie ein USP, ein Brand auf dich zugeschnitten. Und das ist jetzt das, was ich mitnehme natürlich, wenn du hier zuhörst, lieber Unternehmer, lieber Speaker, lieber Trainer, dass du hier dir die Rede so zu reden, also zu schreiben wagst, dass man dich damit dann verbindet auch, oder?
Ja, absolut.
Was ist denn jetzt so, also gibt es die Struktur der Relevanz dazu, die sie empfiehlt?
Ja, also es gibt ja drei wesentliche Elemente, um eine Rede effektiv zu machen. Ja, das ist die Struktur, das ist der Inhalt und das ist die Vortragsweise. Ja, und die Struktur ist schon wichtig. Also so, am simpelsten kann man die Analogie nehmen aus dem Theater. Ja, du hast einen ersten Akt, das ist die Eröffnung. Dann hast du einen zweiten Akt, das ist so die Haupthandlung. Und dann hast du den dritten Akt, das ist der Abschluss, das Ende. Und das ist natürlich bei einer Rede auf der Bühne genau dasselbe. Im Prinzip ist das bei ja, jedem Buch sollte das so sein. Du hast einen Einstieg, einen Hauptteil, einen Abschluss. Das ist hier genauso. Jetzt kannst du Geschichten natürlich so bauen, dass die in verschiedenen Teilen vorkommen, also du hast beispielsweise verschiedene Geschichten, oder du hast Geschichten, die sich wiederholen oder die du wieder aufnimmst, also in dem Sinn zu einem Teil wiederholen, oder du lässt zum Beispiel das Publikum hängen, so mit einem Cliffhanger, also du sagst, nein, ich komme dann darauf zurück und alle wollen wissen, wie es zu Ende geht, ja, und dann warten die, bis du die Präsentation zu Ende hast und dann kannst du sagen, so, und jetzt noch die Auflösung von vorhin, und dann alle so, oh, geil. Also,
mega.
So kann man die Leute bei der Stange halten.
Mhm. Okay,
und das empfiehlt sie auch, präzise Sprache zu nutzen, weil das macht die Sachen anschaulicher. Also wenn ich von einem Cadillac spreche, dann ist es noch stärker, wenn du dann die Farbe auch dazu nennst. Also von einem langsam dahinfahrenden violetten Cadillac mit so Flügelchen als Kotflügel.
Ja.
Dann hast du sofort ein Bild vor Augen. Viel stärkeres Bild, als wenn ich nur Cadillac sage.
Das ja,
so versuche ich, Situationen zu konkretisieren, damit es nicht abstrakt und unpersönlich daherkommt.
Also man muss natürlich sagen, Thomas, du hast in diesem Bereich auch viel Erfahrung. Du bist ja auch in der Rhetorik stark. Deshalb denke ich, das Thema passt natürlich hervorragend auch zu dir. Und was sind so weitere wesentliche Punkte, die sie jetzt noch sagt?
Ja, dass die Stories nicht nur unterhalten sollen, sondern einen Lernmoment oder eine Einsicht transportieren.
Mhm.
Also Anthony de Melo, ein Philosoph, hat ganze Bücher geschrieben mit kleinen Geschichten, die uns näher an die Wahrheit bringen. Also jede Geschichte lässt dich so einen Aha-Moment erleben. Fantastisch. Ja, also kann ich wärmstens empfehlen, Anthony de Melo. Und hier ist ja genau dasselbe. Also die Geschichten sollen Sinn machen. Also erzähl nicht einfach eine Geschichte, weil es eine gute Geschichte ist, aber sie muss einen Zusammenhang haben zu deiner Hauptbotschaft. Sie soll etwas illustrieren, sie soll etwas, einen Aha-Moment kreieren.
Mhm, Ja, ich glaube, dann will man ja auch wissen, wie es weitergeht. Man klebt an den Lippen, wie jetzt beim Cadillac, wo du so eine schöne Story gemacht hast. Sie sagt aber, ein oft übersehener, aber wichtiger Aspekt ist,
dass sich die Rednerinnen und Redner kontinuierlich verbessern. Mhm. Dass sie Feedback einholen, dass sie sich von einem Coach ab und zu mal wieder anschauen lassen, damit auch der, einer mit einem geübten Auge draufschaut, was du so machst, damit du noch besser wirst. Also selbst erfahrene Speaker profitieren von externem Feedback. Sei es, weil sich was einschleicht, sei es, weil es eben auf dieses konkrete Publikum jetzt potenziell nicht so gut gepasst hat. Ja, man schaut sich das in der Videoanalyse an, man lässt sich von Kolleginnen und Kollegen mal anschauen, also, dass man da das Stoff kriegt und überlegen kann, vielleicht könnte ich hier auch noch ein besseres Wort benutzen. Ja, manchmal gibt es auch so Situationen, wo dir jemand anders sagt, wieso sagst du es nicht so? Und dann sagst du, das ist jetzt eine gute Idee.
Ja, genau. Absolut. Und ich glaube, gutes Storytelling oder eben auch das Thema heute, dass wir hier so die wichtige Strategie auch finden für effektives Sprechen mit super Geschichten, bedeutet, dass ich mich selber auch immer wieder verbessere, reflektiere. Und es scheint so flip aufgefallen zu sein, dass es viele nicht machen. Und deshalb wirklich gute Hinweise. Es ist ja für blinde Flecken wichtig, wo man ja manchmal das Gefühl hat, das sage ich, da vielleicht denke ich es nur, oder es kommt gar nicht so an, wie ich das meine. Okay, das richtige Wort scheint also sehr wichtig zu sein. Wann ist es eben dann wichtig, das richtige Wort?
Im Prinzip jederzeit. Ich meine, wenn du versuchst, glaubwürdig aufzutreten und du kennst beispielsweise vor einem Fachpublikum diese Fachbegriffe nicht, dann siehst du halt aus. Ja, dann kommst du nicht glaubwürdig rüber. Also dann musst du diese Begriffe kennen. Da sind wir wieder bei der Publikumsanalyse. Also welche Begriffe soll ich bringen, welche nicht? Welche soll ich übersetzen? Ja, wie viel Anglizismen soll ich drin haben? Ich habe mal früher als Unternehmensberater gearbeitet. Da war ich bei einer deutschen Behörde im Einsatz, im süddeutschen Raum. Dort gibt es auch einen großen Schneider. Viele Schweizer fahren dahin, um einen Anzug zu kaufen. Oder damals war es so. Und unterdessen ist es ein riesen Mall. Da kann man alles Mögliche im Outlet kaufen. Egal, auf alle Fälle war das eine deutsche große Behörde. Und die durften wir Den durften wir helfen, eine neue Software einzuführen. Jetzt war das dort so, die waren sowas von allergisch auf irgendwelche englischen Ausdrücke, das glaubst du kaum. Also, es war schon ein Wunder, dass man das Wort Computer benutzen durfte, der Rechenmaschine. Ja, oder auch weißt, manche Schweizer Begriffe wie Pneu, also, das war für die gerade schon ja, statt Reifen, wie man es so häufiger da in Deutschland braucht, obwohl die noch für mein Dafürhalten relativ in der Nähe von Frankreich waren, ja. Also, Pneu war für die schon zu viel. Und dann in dem Gebiet der Software hast du ja ganz viele Anglizismen drin, ja. Manche Sachen, da gibt's gar kein gutes deutsches Wort. Da darf man sich gerne überlegen, welche Wörter benutze ich, welche nicht. Selbstverständlich haben wir manchmal auch übertrieben, ja. Als Unternehmensberater für einen amerikanischen Konzern waren ganz viele Anglizismen drin. Also, statt Files und Folders, hätte man auch gute deutsche Worte benutzen können, also Dateien und Ordner, das sind gängige Begriffe und in dem Fall empfehle ich auch die gängigen Begriffe. Und genau darauf will Patricia Fripp eingehen. Versuch darüber hinaus dann auch unklare und allgemeine Begriffe wegzulassen. Also er spricht nicht einfach von dieser Sache oder diese Dinge. Ja, das sind so unspezifische Begriffe, das ist sehr ungenau. Also versuch da genauer Dinge anzusprechen.
Sehr schön. Ja, das ist wichtig, gell? Also ich finde das gut beschrieben von dir. Oh, wow, krass, wenn man da nicht mehr Englisch sprechen darf oder wenn die Leute so allergisch reagieren. Und ja, am Ende muss man sich ja da schon anpassen, um eben auch die Sympathie da zu holen. Und die Umsetzung dann im Alltag, denke ich, ist ja dann für viele auch noch sehr wertvoll. Sie hat noch konkrete Tools oder Routinen erwähnt hier in dieser Episode.
Ja, also was ist das? Vier Punkte, die sie nochmal teilweise in Erinnerung ruft, auf die sie Wert legt, sind erstens, also macht die Publikumsanalyse vor der Rede. Wer sind die Zuhörer und was bewegt sie? Dann, was ist deine Kernbotschaft? Um dann darauf aufbauen zu entscheiden, welche Struktur wählst du und wie sollen die Inhalte aussehen. Drittens, bau dir eine Geschichtensammlung auf. Ja, wiederverwendbare Geschichten, angepasst dann jeweils an das unterschiedliche Zielpublikum. Und schließlich darfst du gerne auch ein Sprachtraining in Betracht ziehen. Und da dann den Fokus auf klare Begriffe, aktive Verben und Bildsprache setzen. So wirst du viel glaubwürdiger auf der Bühne stehen und beim Publikum gut ankommen.
Das befähigt dich auch. Man hört dir gerne zu, ob Unternehmer oder Speaker. Es hat eine Wirkung, die nachhaltig ist. Und wir kommen schon gegen das Ende des Podcasts. Da gibt es immer eine bekannte Abschlussfrage. Doch bevor die kommt, liebe Zuhörer, wenn dir bis jetzt nur ein Tipp schon geholfen hat, dann teil das weiter mit zwei guten, lieben Freunden, dann macht es auch Freude, uns zwei hier dir noch mehr Informationen zu liefern. Lieber Thomas, die Abschlussfrage, die ja gestellt wird, heißt:
Welche eine Geschichte aus deinem Leben könnte deine nächste Präsentation transformieren? Und wie kannst du sie so erzählen, dass dein Publikum sie nicht nur hört, sondern fühlt?
Wow, krass. Okay, super. Also ich stelle mir jetzt gerade den Cadillac, was glaube ich, so irgendwie vor. Nein, nicht wie er über mich rollt, aber vielleicht sitze ich ja im Cabriolet und ich kann das dementsprechend auch gut beschreiben oder ich kann eine persönliche Geschichte dazu machen. Und du hast was ganz Wertvolles in dieser Geschichte jetzt gesagt. Deine persönlichen Geschichten, an denen hören wir ja gerne zu und nicht nur an Zahlen, Daten, Fakten. Und ich glaube, das ist am Ende auch bei Storytelling so. Lieber Thomas, hast du noch ein Schlusswort oder sind wir am Ende?
Eine Ergänzung dazu, also gerade was Unternehmer angeht, die guten Unternehmer erzählen gute Geschichten. Ja, die wissen noch, wie sie angefangen haben. Da hatten sie null Kunden oder wie auch immer. Ja, also das sind ganz spannende Dinge und dann mussten sie so und so viele Hindernisse überwinden. Also das Geschichtenerzählen, das bezieht sich nicht nur auf Personen, die ihr Geld damit verdienen, dass sie auf der Bühne stehen und das Publikum inspirieren. sondern geht auch darum, um Unternehmer, die teilweise gratis auf die Bühne stehen oder auch von mir aus Politiker, ja, wer immer auf die Bühne steht. Also diese Geschichten dürfen gerne persönlich sein, sollen persönlich sein. Je persönlicher sie sind, desto mehr kannst du sie auch nachfühlen und dann kann das Publikum das auch stärker mitnehmen und fühlen.
Und wenn du das Gefühl hast, du erlebst nichts für Geschichten, dann würde ich sagen, geh zum Friseur, denn der gute Friseur kennt ja Geschichten, gute Geschichten. Sehr schön, danke Thomas. Ausblick auf Episode 292. Weißt du schon, was es geht?
Ja, da geht es um Social Media als Buchungsmaschine.
Oh, da bin ich gespannt. Dann hören wir uns im nächsten Podcast. Vielen lieben Dank, Thomas.
Danke auch, ciao Bruno.
Ciao. Das war der Podcast der Rednercode. Mit Bruno Erni und Thomas Skipwith. Perfekt für Führungskräfte, Speaker und Trainer.